Ich zog meinen Absatz aus dem Gitter und berührte kurz mit der Hand das Kopfsteinpflaster. Oft, wenn mich die Angst überwältigte, berührte ich die Oberfläche von etwas, um mich zu beruhigen. Von Metallen, Steinen, Stoffen. Hauptsache, ich merkte, dass es noch etwas anderes auf dieser Welt gab als meine Furcht. Ich griff nach meinen Taschen und ging weiter. Die Schmalzowniks verfolgten mich, das wusste ich. Ich konnte ihre Schritte deutlich hören. Dabei gab es hier auf dem Markt noch so viele andere Geräusche. Die Stimmen der Händler und Käufer, Vogelgezwitscher oder den Lärm von Autos, die auf der Straße hinter dem Markt entlangfuhren. Ein junger blonder Mann im grauen Anzug, wie ihn viele polnische Studenten trugen, pfiff fröhlich ein Liedchen vor sich hin. All das nahm ich zwar wahr, aber irgendwie traten diese Geräusche in den Hintergrund. Laut hörte ich nur meinen Atem, der hektischer wurde, obwohl ich kein bisschen schneller ging, und mein Herz, das immer rasender pochte. Am lautesten aber hörte ich die Schritte meiner Verfolger. Sie kamen näher. Wahrscheinlich würden sie versuchen, mich zu erpressen, all mein Geld verlangen für das Versprechen, mich nicht auszuliefern. Und wenn ich sie bezahlt hätte, würden sie mich dennoch verraten und von den Nazis zusätzlich das Kopfgeld kassieren. Mir war schon lange klar, dass so etwas früher oder später passieren würde. Eigentlich seit ich mit dem Schmuggeln angefangen hatte. Das war wenige Wochen, nachdem Papa sich entschieden hatte, uns im Stich zu lassen. Wir hatten kein Geld mehr, um auf dem Schwarzmarkt Essen zu kaufen. Und die Ration, die die Deutschen uns zuteilten, betrug pro Person gerade mal 360 Kalorien am Tag. Außerdem war das, was man uns Juden bei den Essensausgaben aushändigte, oftmals verdorben. Verrottete Rüben, faule Eier oder gefrorene Kartoffeln, aus denen man mit ein bisschen Geschick gerade noch genießbare Puffer machen konnte. An manchen Tagen im letzten Winter roch das ganze Ghetto nach diesen Kartoffelpuffern. Wenn ich wollte, dass meine Familie zu essen hatte, musste ich also etwas unternehmen. Meine Freundin Ruth verkaufte ihren Körper im Britannia-Hotel und hatte mir angeboten, mich zu vermitteln, obwohl ich, wie sie grinsend anmerkte, eher eine knabenhafte Figur besaß. Doch bevor ich so etwas machte, setzte ich lieber mein Leben als Schmugglerin aufs Spiel. Für den Fall, dass ich von den Schmalzowniks erwischt würde, hatte ich mir eine Geschichte zurechtgelegt. Ich wäre Dana Smuda, eine polnische Schülerin, die in einem anderen Stadtteil Warschaus wohnte, aber hier gerne einkaufte, weil es nur auf diesem Markt diesen besonders süßen Blätterteigkuchen mit der Apfelfüllung gab. Um meine Geschichte beglaubigen zu können, kaufte ich jedes Mal ein Stück und legte es in meine Tasche. Bei meinen Ausflügen trug ich eine Kette mit dem Kreuz Jesu. Zudem hatte ich viele christliche Gebete auswendig gelernt. Meine Seele preiset die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott. Als ob ein gesunder Geist in diesen Zeiten über Gott jubeln könnte. Ich glaubte nicht an Religion, nicht an Politik und erst recht nicht an die Erwachsenen. Ich glaubte nur ans Überleben.
»Halt!« rief einer meiner Verfolger, vermutlich der Anführer der Bande. Ich tat.